Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt und den findet ihr im Römerbrief in Kapitel 3, die Verse 21 bis 28. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt, in unserer Zeit, seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Hat da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Folgt das etwa aus dem Gesetz? Sofern das Gesetz zu Leistungen auffordert, nein. Sofern das Gesetz jedoch zum Glauben auffordert, ja. Denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert.
Es ist schön, hier zu predigen, auch wenn ich euch, das ist ein bisschen ungewohnt bei uns, andere Lichtverhältnisse, euch gar nicht so gut sehen kann, aber es ist schön. Ich war schon ein paar Mal hier, habe aber tatsächlich noch nie bei euch gepredigt. Deswegen finde ich eine Premiere und ich freue mich, das heute mal zu machen mit einem spannenden Text. Vielleicht habt ihr gerade zwischendurch schon abgeschaltet, irgendwas mit Gerechtigkeit kam darin vor. Ja, das Römerbrief, immer sehr voll. Ich nehme euch damit rein, weil ich den Text wirklich sehr toll finde und wir gehen dann mal so Stück für Stück in ein paar Teile, ein paar Aspekte davon rein. Aber bevor ich es mache, wollte ich euch erzählen von meiner Schulzeit und zwar von der 12. Klasse bei mir. In dieser 12. Klasse hatte ich ein Schulfach, ja, das war herausfordernd für mich. Ich war nirgendwo so der Überflieger in keinem Fach. Meine Schwestern, ich habe zwei ältere Schwestern, die eine war sehr mathematisch begabt, die andere sehr sprachlich begabt und ich war so überall Mittelmaß, nirgendwo so richtig gut. Aber ein Fach in der 12. Klasse, und das war das Fach Deutsch, da hatte ich wirklich große Herausforderungen. Ich kann eigentlich Deutsch sprechen, aber ich habe 4 Klausuren in der 12. Klasse geschrieben und die Noten waren 5, 5 minus, 5 plus und 5. Es war sehr frustrierend. Davor die Jahre ging es eigentlich auch, aber irgendwie bei meiner Lehrerin, wir haben uns irgendwie nicht so verstanden. Es ging auch fast die ganze Zeit nur um irgendwelche Gedichte zu interpretieren und ja, ein paar Lektüren hatten wir auch. Und irgendwie habe ich das immer anders verstanden als meine Lehrerin. Und wir kamen da nicht so ganz zusammen. Und ich habe mich dann wirklich angestrengt und habe mich bemüht. Meine Freunde haben mich damals schon so ein bisschen ausgelacht. Ich habe mir so Lektürschlüssel gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Habe die gelesen und hatte Hoffnung, dass es vielleicht irgendwie besser wird. Aber es wurde nicht besser. Ich habe mich angestrengt, wie ich wollte. Ich konnte ihren Erwartungen und Anforderungen irgendwie nicht gerecht werden. Dann in der 13. Klasse wurde es ein bisschen besser. Wir haben dann irgendein Buch gelesen. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich habe gesagt, es hat jetzt eh keinen Sinn. Ich habe das Buch nicht mehr gelesen. Habe dann vor der Klausur, glaube ich, den Tag bei Wikipedia mir die Zusammenfassung durchgelesen. Das war meine Vorbereitung. Und dann ging es los und ich habe die Klausur geschrieben und ich kriegte sie wieder und es war eine 4. Und ich glaube, meine Lehrerin wollte mich aufmuntern und schrieb so drunter, weiter so, Tobias. hätte mir vielleicht eher bei einer 2 oder so, hätte ich das erwartet. Aber ja, das war, sie hat sich vielleicht wirklich gefreut. Für mich war es so, ja, okay. Aber vielleicht kennt ihr auch solche Situationen, wo es irgendwie Erwartungen, Anforderungen, Maßstäbe gibt, die man irgendwie erfüllen muss. Bei euch wahrscheinlich nicht der Deutschunterricht, da wart ihr bestimmt besser als ich. Aber andere Bereiche und wo wir merken, wir schaffen das nicht. Egal, wie wir uns anstrengen, wenn wir uns noch Zusatzmaterial holen, was auch immer. Es gibt irgendwelche Erwartungen, aber wir können die nicht erfüllen, egal wie sehr wir uns anstrengen. Vielleicht sind es Erwartungen von den Eltern. Vielleicht habt ihr solche Erfahrungen gemacht, dass da sehr hohe Ansprüche waren. Guck mal, das haben wir doch alles geschafft und warum kriegst du dein Leben nicht gebacken? Du bist immer noch am Studieren oder schon wieder das Nächste am Studieren. Warum klappt dein Leben nicht? Guck mal deine Schwester an, da läuft es doch. Vielleicht im Beruf, wo man merkt und man nur ängstlich darauf wartet, dass irgendwann jemand mitkriegt, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, was ich hier jeden Tag so mache und ich mich irgendwie hier nur so durchwurschtel. Oder als, das betrifft mich, als Vater oder als Mutter, wo man manchmal merkt, ich habe eigentlich weiß ich, wie ich meine Kinder erziehen will, ich weiß, was Ansprüche oder wie ich eigentlich sein will, das sind meine Erwartungen und ich merke, wie oft das einfach nicht klappt, dass ich so reagiere und dann doch irgendwie wieder ausraste wegen irgendetwas, wo ich denke, man hätte auch besser, anders reagieren können. Es gibt, glaube ich, im Leben von jedem von uns Momente, wo wir merken, boah, so zu 100% den Erwartungen, den Ansprüchen, die vielleicht ich oder andere an mich stellen, den werde ich nicht gerecht. Und in der Textlesung, die Tim gerade vorgelesen hat, die aus dem Römerbrief war, ab Vers 21, kommen coole Sachen, aber davor schreibt Paulus eigentlich fast 3 Kapitel darüber, wie Gott auf der einen Seite absolut makellos ist, wie Gott heilig ist, wie Gott voller Liebe ist, voller Gerechtigkeit, voller Schönheit, aber dann sehr detailliert, und vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, wie eigentlich jeder Mensch, der auf dieser Welt jemals gelebt hat, zu diesem Gott eigentlich nicht passt. Dass wirklich niemand den Anforderungen, den Maßstäben dieses Gottes gerecht wird. Nicht die, die eigentlich auch sowieso nichts von ihm wissen wollen, aber selbst nicht, auch nicht die, die sagen, wir sind die besonders frommen, wir wollen ganze Sache mit Gott machen. Selbst die passen nicht. Diesen Ansprüchen, Erwartungen, Maßstäben genügt wirklich niemand. Und ein paar Verse vor diesem Text, den Tim vorgelesen hat, fasst Paulus das so ein bisschen zusammen. Und er schreibt, und ich lese euch das mal vor, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Starke Worte, aber das ist so ein bisschen wie Paulus beschreibt, wie die Lage von allen Menschen eigentlich ist, wenn man sich mit den Anforderungen, den Erwartungen, den Ansprüchen vielleicht von Gott irgendwie vergleicht. Wir haben nicht nur vielleicht manchmal, das würde Paulus sagen, manchmal das Gefühl, dass wir manchen Erwartungen irgendwie nicht gerecht werden, sondern mit Blick auf Gott und wie er ist, lebt keiner eigentlich so, wie Gott sich das gedacht hat. Keiner passt, wenn er erstmal so ist, zu dieser strahlenden Schönheit, dieser strahlenden Liebe, dieser strahlenden Gerechtigkeit, wie Gott ist. Um das vielleicht mal ein bisschen runterzubrechen, damit es ein bisschen klarer wird, was Paulus hier meint. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Vorstellungsgespräch hier in Potsdam. Und zwar nicht irgendein Vorstellungsgespräch, weil ihr jetzt mal einen Job sucht, sondern das Vorstellungsgespräch in eurer absoluten Wunschfirma, nämlich in der gerade neu eröffneten Europazentrale des Waschmittelkonzerns Persil. Die ist hier in Potsdam, wisst ihr vielleicht noch nicht. Genau, und ihr habt dieses Vorstellungsgespräch, auf das ich schon so lange gefreut habe, und endlich seid ihr eingeladen worden. Und weil ihr so aufgeregt wart, habt ihr euch aufgemacht, habt euch fertig gemacht, ganz fein angezogen, die besten Sachen. Euer schönstes weißes Hemd habt ihr aus eurem Kleiderschrank geholt, als Frau vielleicht eure Bluse, und ihr seht wirklich gut aus. Und ihr beeilt euch, fahrt los und merkt auf einmal, ich bin irgendwie eine Stunde zu früh. Was mache ich jetzt? Ich kann jetzt auch nicht da reingehen, wie wirkt das? Und ihr seid aufgeregt, um ein bisschen runterzukommen, sagt ihr, okay, ich mache nochmal einen kleinen Abstecher auf die Freundschaftsinsel und ich esse ein Eis und dann werde ich vielleicht auch wieder ein bisschen beruhigt und bin dann gleich entspannt. Und ihr geht hin und werdet schon fast so ein bisschen wieder übermütig und ihr steht da an dem Eisladen und sagt, ach komm, was soll's, und bestellt euch ein Eis mit 3 Kugeln Schokoladeneis. Und ihr steht da schön in eurem weißen Hemd und wie es so kommen musstet, ihr geht die Treppen da runter von dem Strand, nee, wie heißt das, Inselcafé oder so, geht runter und wie es kommen muss, da rast ein Fahrradfahrer an euch vorbei, der es auch eilig hat und ihr stolpert. Und was passiert? Die 3 Kugeln Eis rutschen langsam, diese Schokoladeneis, langsam euer Hemd runter und euer schönes weißes Hemd, das ihr extra angezogen habt, um bei Persil ein Vorstellungsgespräch zu haben, ist einfach nur noch braun. Mehr braun als weiß. Und in euch steigt Panik auf. Wie sollt ihr jetzt reagieren? Was soll ich jetzt machen? Was ist denn jetzt? So bin ich absolut nicht passend, um zu einem Vorstellungsgespräch bei Persil zu gehen. Und das, zugegeben sehr runtergebrochen, ist ungefähr die Situation, die Paulus hier beschreibt am Anfang des Römerbriefs. Wir alle, um das mal in diesem Bild zu machen, wir alle sind eigentlich beschmutzt, wie mit so einem braunen Hemd, wenn wir eigentlich vor Gott stehen, bedürftig. Jeder Mensch auf dieser Welt steht eigentlich so da. Und wenn man das so liest und jetzt vielleicht auch hört von mir, dann ist das schon ziemlich deprimierend und ziemlich trübe Aussichten, die Paulus hier beschreibt. Aber er bleibt nicht dabei stehen und da geht es auch heute dann hauptsächlich drüber, sondern er schreibt weiter. Und ich möchte euch einfach, ihr könnt das Programmheft gerne mitlesen, nochmal die ersten Verse aus diesem Text vorlesen, der dann kommt. Dann schreibt Paulus: Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dann nochmal ganz am Ende die letzten Verse von Vers 26. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Also nach diesen trüben Aussichten schreibt Paulus, doch jetzt werden wir für gerecht erklärt. Das ist die große Wende, die Gerechtigkeit Gottes kommt uns zugute. Aber was bedeutet das? Also ziemlich komplizierte, hohe theologische Begriffe. Die Gerechtigkeit kommt uns zugute. Und vielleicht geht nochmal in die Situation von diesem Vorstellungsgespräch zurück. Vielleicht macht es ein bisschen klarer, was Paulus eigentlich damit meint. Also ihr steht jetzt da. Ihr seht noch, wie das Eis langsam runterrutscht und immer mehr braun wird. Euer weißes, schönes weißes Hemd. Panik steigt in euch auf. Was sollt ihr jetzt machen? Ihr wisst, ich schaff's nicht mehr, in einen Laden zu gehen, ein neues Hemd zu kaufen. Ich schaff's auch nicht mehr nach Hause. Was soll ich machen? Und während ihr da so steht, kommt plötzlich ein Mann, den ihr noch nie gesehen habt, kommt auf euch zu und er meint, boah, das sieht ja fürchterlich aus, wie er aussieht. Es tut mir total leid. Kann ich euch irgendwie helfen? Hier, nehmt mein Hemd. Und er zieht sein weißes Hemd aus. Ihr nehmt das, ihr wisst gar nicht, was ihr machen wollt. Zieht auch euer verschmutztes Hemd aus. Zieht sein weißes Hemd an und gibt ihm euer dreckiges, braunes Hemd. Und er zieht das an. Ihr bekommt dieses Hemd von ihm. Aber nicht nur das, als ihr auf einmal merkt, ihr zieht dieses weiße Hemd an, merkt ihr, boah, das, was ich vorher anhatte, das war ja so ein billigen Fetzen, den ich irgendwie noch hatte. So das billigste Hemd, das ich eigentlich hatte, aber für mich so noch ganz gut. Aber ihr zieht dieses Hemd an und merkt, boah, das passt, das kaschiert richtig gut meine sind zu viel, was ich da habe. Es fühlt sich richtig gut an, der Stoff ist schön, die Knöpfe sind richtig edel, die Manschetten sind unfassbar gut. Es ist wie maßgeschneidert, die Qualität ist gut und ihr seht einfach nur fantastisch aus. Und ihr wisst gar nicht, was ihr diesem Mann sagen sollt. Und ihr sagt einfach nur, stammelt, vielen Dank. Und er sagt, das habe ich gern gemacht. Und mit neuem Mut macht ihr euch auf zur Firmenzentrale von Persil und ihr kommt an und schon unten im Foyer, im Empfang, kriegt ihr schon die ersten Komplimente, wie gut ihr doch aussieht. Und boah, was für ein Hemd, wie toll ihr aussieht. Und eine Kollegin schlägt irgendwie vor und sagt, boah, ihr solltet das neue Model für die nächste Persil-Kampagne sein. Und ihr seid frohen Mutes und ihr werdet reingeführt in den Raum, wo dieses Vorstellungsgespräch stattfinden wird. Und ihr setzt euch hin. Und irgendwann geht die Tür auf und der Chef kommt in den Raum und als ihr das seht, fallt ihr fast von eurem Stuhl. Da kommt auf einmal ein Mann in das Zimmer gelaufen, dessen Hemd mehr braun ist als weiß. Und ihr beiden guckt euch an und grinst und er sagt nur zu euch, schön, dass ihr da sind. Das ist wieder runtergebrochen. Ungefähr das, was Paulus hier beschreibt mit diesen Versen, die hier in dem Römerbrief stehen. Wir sind beschmutzt, wir sind bedürftig, wir sind schmutzig, wir passen eigentlich da nicht hin, wie bei Persilen im Vorstellungsgespräch. Doch jetzt zieht Jesus unser dreckiges, beschmutztes, eisbeschmiertes Hemd an und gibt uns sein hochqualitatives, wunderschönes Premium-Hemd, das so schön weiß glänzt. Und das meint Paulus, wenn er schreibt, es ist eine Gerechtigkeit, die allen zugute kommt, die glauben. Wir bekommen diese Gerechtigkeit wie dieses weiße Hemd und Gott schaut uns an und sieht nur noch das. Er sieht diese Schönheit, diese strahlende Weiß. Doch jetzt ist alles getan, was es braucht, damit wir zu Gott passen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich, was Paulus hier beschreibt, das ist so der Kern oder zusammengefasst der Kern der christlichen Botschaft. Dass Jesus an unserer Stelle eigentlich all das auf sich genommen hat und wir bekommen seine Gerechtigkeit, das, was er eigentlich getan hat und damit wir zu Gott passen und das verändert alles. Und ich könnte jetzt die Predigt hier aufhören und könnte sagen, so, das ist das, wenn ihr das verstanden habt, dann ist das super. Ich muss euch leider enttäuschen, wer jetzt gehofft hat, ich höre jetzt wirklich auf. Ich mache noch ein bisschen weiter. Ihr habt diese Nachrichten oder diese Sachen bestimmt auf die ein oder andere Art und Weise hier bei Mittendrin auch schon öfter gehört. Ich habe das auch schon sehr oft gehört. Aber ich habe in meinem Leben festgestellt und stelle das immer wieder fest, selbst wenn ich das schon so oft gehört habe und lange Zeit auch vielleicht von meiner Kindheit schon gehört habe, es hat lange Zeit gedauert, bis ich wirklich verstanden habe in der Tiefe, was das eigentlich bedeutet. So dass es nicht nur irgendwie eine schöne theologische Aussage ist, die ich irgendwie bejahen kann und sage, doch, cool, das hat Jesus gemacht, sondern dass es ganz persönlich für mich gilt. Und deshalb die Frage, welche ich heute ein bisschen mit euch nachgehen will, was heißt das ganz konkret, ganz praktisch für gerecht erklärt zu werden in meinem Leben? Ich bin christlich aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus. Ich bin von klein auf in den Kindergottesdienst gegangen. Ich habe die ganzen Geschichten gehört, die man dann so hört. Ich habe auch immer gehört, was Jesus für uns getan hat. Aber ich habe lange Zeit, glaube ich, verstanden, was diese gute Nachricht von dem, was Jesus getan hat, das habe ich so verstanden, dass Jesus irgendwann ans Kreuz gegangen ist. Er ist gestorben für all das, was bei mir vielleicht nicht so gut ist. Und er hat mir vergeben. Und ihr sagt, ja, ist doch vielleicht richtig jetzt auch. Und ich würde sagen, ja, das ist richtig. Aber was Paulus hier schreibt, für gerecht erklärt werden, das ist eigentlich noch mehr. Vergebung ist nur ein Teil davon. Man könnte sogar sehr überspitzt sagen, dass Vergebung, sehr überspitzt, vielleicht sogar ein bisschen was Negatives ist. Weil Vergebung eigentlich bedeutet, okay, dir ist vergeben, du bist freigesprochen von deiner Schuld, jetzt geh. Aber die Gerechtigkeit von Jesus zu bekommen, was Paulus hier schreibt, ist positiv. Es ist ein Status mit Rechten, mit Privilegien. Vergebung heißt, du darfst gehen, deine Schuld ist vergeben. Für gerecht erklärt zu werden heißt, du darfst kommen. Du bist angenommen, so wie du jetzt bist. Du bist willkommen zu all meiner Liebe, zu meiner Wertschätzung. Du darfst bei mir sein, du bist passend. Aber was ist der Unterschied konkret? Für mich fühlte sich so ein Leben, wo ich das, glaube ich, eher so auf Vergebung begrenzt habe, manchmal gar nicht so toll an. Und diese gute Nachricht war manchmal irgendwie auch gar nicht so eine gute Nachricht. Es gab Zeiten, da ist mir manchmal bewusst geworden, wenn ich mal wieder irgendwas getan habe, wie es ist Eis auf meinen Pulli gekommen oder mein Hemd, wo ich Dinge getan habe, wo ich wusste, dass es nicht, wie Gott sich eigentlich Leben vorgestellt hat. Wo ich mein Hemd sozusagen beschmutzt habe, dann hat mich das ziemlich runtergezogen. Gerade wenn ich immer und immer wieder die gleiche Sache hatte, wo es immer und immer wieder das Gleiche war, was mich eigentlich, wo ich wusste, dass Gott das nicht will und ich habe es trotzdem immer wieder gemacht. Und bei mir kam dann eigentlich jedes Mal, mal schneller, mal später, irgendwann so die Einsicht, dass ich gewusst habe, okay, ich bin Christ und ich wusste, was Gott sich eigentlich vorstellt und ich dann mich hingekniet habe oder gesessen habe oder was auch immer und gebetet habe und habe gesagt, ey Gott, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, dass du dir eigentlich fürs Leben was anderes vorgestellt hast. Ich weiß, dass das nicht richtig ist und ich verspreche dir, ich will es nächstes Mal anders machen. Ich will das besser hinkriegen. Dann ging vielleicht ein paar Tage ins Land oder was auch immer, vielleicht auch mal eine längere Zeit und dann saß ich wieder da und habe gemerkt, ich habe das wieder gemacht oder wieder eine andere Sache gemacht und es war nicht besser. Und wieder habe ich mich hingesetzt und habe gebetet und habe gesagt, Gott, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, ich will das nicht, du hast doch eigentlich andere Vorstellungen von dem Leben, ich weiß das, bitte gib mir die Kraft, es nächstes Mal anders zu machen. Und dann einige Zeit wieder das Gleiche und wieder das Gleiche und immer wieder das Gleiche, immer wieder dasselbe Spiel, vielleicht mit ganz anderen Sachen, aber es hat sich irgendwie nicht geändert und es hat mich fertig gemacht. Und irgendwann führt es dazu, dass ich überhaupt Zweifel bekommen habe, kann Gott mich denn überhaupt noch lieben? Und es hat dazu geführt, dass ich irgendwie gar nicht mehr beten wollte, weil ich dachte, in meiner Logik, dass ich gesagt habe, okay, also so dumm ist Gott jetzt auch wieder nicht. Ich habe ihm schon so oft gesagt, ich will irgendwie anders leben und habe gesagt, ich habe verstanden, dass ich doch eigentlich ein anderer anders leben will. Und Gott muss mich doch für einen großen Lügner eigentlich halten, der sein Vertrauen doch immer und immer wieder missbraucht. Und dieser Zustand, dass ich irgendwie dann auch mich sehr weit von Gott irgendwie distanziert gefühlt habe und nicht mehr beten wollte, hat irgendwann kam so der Punkt, und da habe ich gesagt, irgendetwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas stimmt doch nicht hier. Es kann doch nicht sein, dass mein Bereuen, dass ich doch wirklich eigentlich ernst gemeint habe, wirklich ernst, also ich meine es von ganzem Herzen, mich scheinbar noch weiter weggebracht hat von Gott, als ich eigentlich vorher war. Warum bringt mich das noch weiter weg? Und ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr solche Situationen, wenn ihr Christ seid heute, wo es euch genauso geht, wo ihr sagt, ich stecke da genauso drin. Vielleicht ist es irgendwie eine Beziehung, wo ihr merkt, jedes Mal, wenn ich diese Person sehe, dann kann ich nicht nichts sagen und ich raste irgendwie schon innerlich aus und was der mir immer sagt und ihr wisst, dass es nicht richtig ist. Vielleicht ist es sogar euer Partner und ihr wisst, dass es nicht richtig ist und trotzdem kommt es immer wieder in euch hoch. Vielleicht ist es auch Stolz oder Egoismus, wo ihr immer wieder merkt, boah, so bin ich. Vielleicht ist es eine Sucht, in der ihr steckt, wo ihr raus wollt, aber ihr schafft es einfach nicht. Oder was auch immer es ist. Und man versucht es ja wirklich. Man strengt sich ja wirklich an. Man will es anders. Man will, dass es besser wird. Man will es wirklich schaffen und nicht wieder hinfallen. Man will sich anstrengen. Aber es klappt nicht. Bei mir kam dann irgendwann so der Gedanke, ey, das kann es doch nicht sein. Also es heißt ja gute Nachricht. Es fühlt sich aber nicht wirklich an wie eine gute Nachricht. Das soll Evangelium sein. Die Veränderung, die dadurch eintritt in meinem Leben, ist eher, dass ich mich immer nur noch schlechter fühle. Und vielleicht in diesem Bild von dem Vorstellungsgespräch zu bleiben, ist es vielleicht so, ihr steht da mit eurem Hemd, wo das Eis runterläuft, und dann kommt dieser Mann zu euch und er bietet euch wirklich dieses weiße Hemd an, aber er sagt, es gibt eine Bedingung. Ich gebe euch das Hemd, aber hier habt ihr noch ein Eis mit 3 Kugeln Schokoladensoße und Schokoladeneis. Und hier habt ihr einen E-Scooter. Und ihr seht da vorne dieses Kopfsteinpflaster mit den tiefen Schlaglöchern. Wenn ihr dieses Hemd haben wollt, zieht es euch an, dann fahrt jetzt bitte mit diesem E-Scooter mit einer Hand und haltet das Eis, aber macht euch ja nicht schmutzig. Versucht, dass euer Hemd ja rein bleibt. Ich habe euch jetzt gerade das saubere Hemd gegeben. So hat sich das manchmal für mich angefühlt. Und so habe ich irgendwie diese gute Nachricht verstanden, was das eigentlich heißt. Mir ist nur vergeben. Aber eigentlich ist es mir jetzt nicht nur vergeben, sondern ich bin angenommen. Ich habe angefangen zu verstehen, was der Unterschied ist. Ich darf nicht nur gehen, sondern ich darf kommen. Und ich bin die ganze Zeit eigentlich beim ersten stehen geblieben. Und ich glaube, diesen Unterschied vielleicht noch mal mehr zu verstehen, kann man, wenn man sich mal darüber bewusst macht oder sich selbst die Frage stellt, wie sieht dich Gott eigentlich? Wenn du sagst, ich bin Christ, was würdest du sagen, sagt Gott über dich oder wie sieht Gott dich? Gerade jetzt, aber vielleicht auch in euren schwächsten Momenten, da wo ihr auch vielleicht zu Hause sitzt und denkt, boah, wie bin ich eigentlich? Was glaubt ihr, ist Gottes Sicht, wenn er euch in diesen Momenten anschaut? Sieht er in euch eine Person, der er mal vergeben hat, die ein ehemaliger Sünder ist, aber immer noch irgendwie so ein bisschen beschmutzt ist, wo er eher das Gefühl hat, boah, ich bin enttäuscht, es könnte so viel mehr eigentlich bei dir gehen, wo Gott da so sitzt und denkt, wirklich glücklich bin ich damit nicht. Sieht er dich als vergeben, aber immer noch beschmutzt an? Oder denkst du, ja, Gott liebt mich vielleicht, aber er liebt mich nur, weil er sieht, dass es vielleicht so eine zukünftige Vision von mir, die es dann irgendwann ja richtig hinkriegt, aber jetzt, so wie ich jetzt bin, so richtig, dass er mich aus voller Freude liebt, das kann eigentlich nicht sein. Oder sieht er in euch jemanden, der seine Gerechtigkeit hat? der absolut reingewaschen ist, der das weißeste, reinste und beste Hemd trägt, was denkst du, ist deine Sicht, ist Gottes Sicht auf dein Leben? Als Jesus getauft wurde, ist ganz spannend, da geht wie so der Himmel auf und es kommt auf einmal eine Stimme vom Himmel, so als wie so ein ganz stolzer Vater Gott auf einmal sagt und er kann gar nicht, als das irgendwie auszusprechen. Und er sagt über Jesus, das ist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Man könnte sagen, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich riesig freue. Und das, was Paulus hier eigentlich schreibt, ist, wenn wir glauben an das, an Jesus, dann ist das nicht nur etwas, was Gott, der Vater, über Jesus sagt, sondern das ist das, was Gott über uns sagt. Du bist mein geliebtes Kind, an dem ich mich freue. Auch in den schwächsten Momenten, wenn wir da sitzen. Gerecht zu sein heißt in Gottes Augen, vollkommen ohne Makel, den Erwartungen absolut entsprechend, für alle Zeiten, egal was noch so kommt. Und das ist so viel mehr als Vergebung. Es beinhaltet Vergebung, aber es ist das absolute Wohlgefallen zu jeder Zeit Gottes mit deinem Leben. Nicht, weil alles super in meinem Leben ist. Aber Paulus schreibt in Vers 25, wenn wir das glauben, dass Jesus für uns dieses perfekte Leben gelebt hat, Jesus hat das gemacht, Jesus Hemd ist es, dass wir nicht leben konnten und für diese Schuld den Tod gestorben ist, den wir eigentlich verdient hätten. Wenn wir das glauben, dann gilt das, was Gott über Jesus sagt, das gilt für uns. Wir sind seine geliebten Kinder. Aber das zu glauben, nur glauben, ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach, dass das für mich gilt. Bei mir war es so, dass immer, wenn ich in diesen Momenten dann zu Gott gekommen bin und ich gebetet habe und ihm versprochen habe, nächstes Mal will ich es besser machen, da wusste ich natürlich, so wie ich auch aufgewachsen bin, wie ich den Glauben kennengelernt habe, natürlich wusste ich, okay, Gott ist mein Retter und natürlich braucht es dafür, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für mich, dass er mir meine Schuld vergeben hat. Das brauchte ich, das war nicht neu für mich, aber in all diesen Situationen habe ich trotzdem irgendwie immer versucht, selbst auch ein kleines bisschen besser zu sein, so ein bisschen selbst auch mein eigener Retter zu sein. So dass ich sagen konnte, ja, ich weiß, dass ich Jesus brauche, aber ich will mich anstrengen, so ein bisschen besser zu sein. So, als ob ich mir das mir mal vorgestellt habe, Gott kommt irgendwann zu mir und sagt, er hat natürlich den Anfang gemacht, er ist am Kreuz gestorben, er kommt irgendwann aber zu mir und klopft mir dann irgendwann so auf die Schulter und sagt, boah, Tobias, du kriegst es ja doch hin. Es wäre vielleicht ja gar nicht unbedingt nötig gewesen, dass ich das für dich gemacht habe. Du kriegst es ja doch hin. Und das war so ein bisschen mein, auch wenn es sich nicht immer da anfühlt, mein eigener Stolz, dass ich es sein wollte. Ich es bin, der das irgendwie hinkriegt, der sein Hemd wieder weiß kriegt, der damit nicht mit einem beschmutzten Hemd dasteht. Und wir merken vielleicht manchmal, dass wir es aber nicht hinkriegen, aber das Geniale ist, dass was Paulus schreibt, wir müssen das auch nicht tun. Ich kann nichts tun, wenn ich das glaube, dass Gott mich weniger liebt und ich kann nichts tun, dass er mich mehr liebt, denn wenn Gott mich anschaut und wenn wir seine Gerechtigkeit, das ist, was Paulus hier schreibt, in uns haben, dann liebt er mich in einem Maße und freut sich in einer Fülle über mich, die ich nie begreifen kann, denn er sieht Jesus in mir. Und das ist, was ich verstehen musste und auch immer wieder neu verstehen muss und auch jetzt noch als Pastor, wo ich da öfter mal drüber predige, über vielen Themen, immer wieder neu verstehen muss. Mir ist nicht nur vergeben, ich bin gerecht erklärt worden, ich bin angenommen und ich bin vielleicht oft einfach nur bei der Vergebung stehen geblieben und habe versucht, aus eigener Kraft irgendwie ein Stück jetzt besser zu werden. Und Paulus fasst es dann Vers 27 so zusammen, hat es da noch irgendjemand einen Grund, auf etwas stolz zu sein? Nein, das ist jetzt ausgeschlossen. Weil selbst das, was ich vielleicht dann wirklich hinkriege, wo Veränderung in meinem Leben positiv passiert, das ist Gott, der das gemacht hat. Der englische Pastor Martin Lloyd-Jones, im letzten Jahrhundert hat er gelebt, in London war er, glaube ich, Pfarrer, hat das mal so ausgedrückt, was es heißt zu glauben. Ihr findet, glaube ich, das Zitat auch im Programmheft vorne. Er hat es so ausgedrückt. Ja, Gott, ich habe schmerzlich gesündigt, ich habe ein Leben voller Schuld geführt. Ich war ein Gotteslästerer, ich habe andere verletzt, ich war niederträchtig. Es gibt kaum eine Sünde, die ich nicht begangen habe und ich bin mir bewusst, dass ich immer noch sündige und jederzeit in der Lage bin, jede Sünde, jede erdenkliche Sünde zu begehen. Aber ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich meinen Halt nicht in meiner eigenen Gerechtigkeit suche. Meine Gerechtigkeit liegt in Jesus Christus und Gott rechnet mir diese an. Er schaut nicht auf meine Schuld, sondern einzig und allein auf Jesus Christus. Und das ist gute Nachricht. Das ist gute Nachricht, die verwendet. Und es gibt Momente, und ich kenne das auch bei mir, wo sich das nicht so anfühlt. Wo sich es nicht so anfühlt, dass das wirklich Gottes Sicht auf mein Leben ist. Wo ich mich vielleicht merke, ich fühle mich vielleicht schlecht, ich fühle mich unbedeutend, was auch immer. Und gerade in den Momenten, in denen ich selbst erkenne, wie weit ich eigentlich von Gottes Liebe, von Gottes Gerechtigkeit weg bin, habe ich oft nicht das Gefühl, dass Gott mich wirklich so angenommen hat und mich so mit offenen Armen eigentlich ergreift. Aber ich glaube, und das klingt vielleicht blöd, aber ich glaube, unsere Gefühle in diesen Situationen sind nicht das Entscheidende. Das ist nicht das Entscheidende. Selbst wenn mein Glaube schwach ist, ist das ausreichend. Und entscheidend ist nicht mein Gefühl, wie ich das gerade erlebe, dass ich jetzt so angenommen bin, sondern entscheidend ist das Gefühl Gottes für mich. Und da ist pure Liebe und er steht da und sagt, das sehe ich jetzt in euch. Das pure Wohlgefallen. Du bist mein geliebtes Kind. Und es gibt Phasen in unserem Leben, wo sich der Glaube und diese gute Nachricht vielleicht schwach anfühlen, wo wir nicht beten können, wo sich vielleicht auch das Ganze, auch das, was ich jetzt heute sage, vielleicht wie so ein sarkastischer Witz irgendwie anfühlt. Wo wir von Zweifeln zerfressen sind, wo wir manchmal auf unser Leben schauen und denken, pff, da wo Erwartungen von anderen Leuten oder unsere eigenen Erwartungen uns viel größer sind, wie wir eigentlich sein sollten, als dieses Bild, wie Gott uns sieht. Solche Phasen gibt es. Aber ich glaube und ich weiß, was Paulus hier schreibt, und das ist, würde ich sagen, das ist Wahrheit. Wenn Gott uns für gerecht erklärt, dann gilt das. Wir dürfen kommen, wir dürfen sein, wir sind wegen dem, was Jesus getan hat, genug. Und es ist nicht die Stärke meines Glaubens, die entscheidend ist. Wenn heute Nacht unser Haus anfängt zu brennen, ich wohne im dritten Stock, und der Flur brennt schon und es gibt keinen Ausweg, irgendwie da rauszukommen. Und ich stehe mit meiner Familie am Fenster und ich sehe unten, wie die Feuerwehr schon da mit einem Sprungtuch steht. Dann ist es nicht entscheidend, wie groß und wie stark und wie überzeugend mein Glaube in die Tragfähigkeit dieses Sprungtuchs ist. Sondern entscheidend ist, dass das Sprungtuch trägt und mich hält, wenn wir runterspringen. Nicht, wie groß mein Glaube ist. Und für gerecht erklärt zu werden, das ist befreiend. In all diesen Situationen, im Beruf, in der Beziehung, in der Ehe, in all diesen Rollen, in denen wir irgendwie stecken, als Kind, als Vater, als Mutter, überall da, wo wir merken, dass wir unseren Erwartungen von anderen und vielleicht, wo wir auch denken, okay, das sind eigentlich Erwartungen, die vielleicht Gott an mich hat, wo wir denen nicht gerecht werden. Und von diesen Momenten gibt es viele in meinem Leben und auch vielleicht in eurem Leben, da zu merken, was das Befreiende ist, dass mein Wert, was mich definiert, nicht in meinen erfüllten Erwartungen und Anforderungen liegt, sondern in dem, wie Gott mich sieht. Ich bin sein geliebtes Kind. Jesus hat das Leben, das diese Erwartungen zu 100% erfüllt, für mich gelebt. Und das gilt auch dann, wenn ich mal wieder schlecht reagiere und meine Kinder doch anschnauzen nach einem Streittag, wo ich eigentlich denke, ich könnte doch auch souveräner reagieren. Und es gilt auch dann, wenn meine Eltern mir vielleicht wieder vorwerfen, du kriegst dein Leben irgendwie nicht in den Griff. Und es gilt auch dann, wenn ich völlig überfordert in meinem Job bin. Ich muss nicht verzweifeln, weil mich das nicht definiert. Gott hat mich für gerecht erklärt, egal wie ich in meinem Leben performe. Ich darf befreit und mutig vielleicht auch manchmal Fehler machen, mich um Veränderung bemühen und auch erleben, wie Gott verändern will in meinem Leben. Aber er tut es. Und ich weiß nicht, wo du jetzt gerade heute so stehst, ob du Christ bist und sagst, ja, ich glaube das irgendwie, aber ich merke doch, es fällt mir manchmal schwer zu glauben. Dann lädt Gott dich heute ein, das nochmal neu zu empfangen und zu erleben, dass das Gottes Sicht ist, dass er dich zu gerecht erklärt. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ich kenne diesen Gott eigentlich nicht und es fühlt sich, dass jemand so auf mein Leben guckt, fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein oder vielleicht auch komisch an. Aber dann steht auch Gott da und sagt, das ist es, wozu ich euch einleite. Das ist, was ich euch geben will. Und das ist mehr als nur vergeben. Wir dürfen kommen, wir sind angenommen. Amen. Ich bete. Jesus, ich danke dir für diese gute Nachricht, Ich danke dir, dass unser Glaube nichts ist, wo du uns irgendwie uns irgendwie unser Leben nochmal resettest und sagt, jetzt strengt ihr euch an, kriegt es irgendwie hin, sondern dass du das perfekte Leben für uns gelebt hast. Ich danke dir, dass du dein weißes Hemd, das so passend für uns ist, uns gibst und dass du das auf dich genommen hast. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, das auch nochmal leben dürfen, was es dich gekostet hat, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass die konsequent war eigentlich von einem Leben, wo wir nicht so gelebt haben. Danke, Jesus, dass du in diesen Momenten, wo wir uns schwach fühlen, dass du nicht weit weg bist. Und auch da, wo wir denken, dass wir so weit weggerannt sind von dir und wir uns nur vielleicht ein bisschen umdrehen können, weil wir gar nicht mehr Kraft haben, dass du da schon stehst mit offenen Armen und sagst, hier, so sehe ich dich. Ich bin da voller Freude und Liebe über dich, wegen dem, was Jesus stellvertretend für dich gemacht hat. Jesus, mach, dass diese Nachricht vielleicht zum ersten Mal oder wieder ganz neu in unser Herz tief reingeht und dass uns das befreit in all den Situationen, die wir so in unserem Leben erleben. Amen.